Guten Morgen, ihr lieben Geschwister und ihr lieben Freunde. Ich darf euch ganz herzlich auch begrüßen. Vielen Dank, Manu, für die Einleitung und für den perfekten Einstieg. Hebräer 2, wunderbar. Ja, ich weiß nicht, geht es mit dem Licht? Sollen wir hier vorne eins ausmachen? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Vielleicht kann man es dann besser lesen. Wir müssen uns erst an das neue Seitenverhältnis gewöhnen. Dadurch ist es nicht ganz so groß, die Schrift, wie ich gehofft hatte. Müssen wir vielleicht mal auf 4:3 dann probieren. Da haben wir noch ein paar Optionen. Ich habe uns wieder ein paar Folien mitgebracht, wo ich die Verse eben darstelle. Dann kann man die mitlesen. Ich selber finde es immer sehr hilfreich, gerade wenn es viele Verse sind. Und heute werden es auch wieder ein paar Verse. Ja, das Thema Gott wird Mensch oder Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das steckt alles so ein bisschen da drin und ich habe es auf jeden Fall mal auf zwei Teile aufgeteilt. Und selbst da, ja, wir wären mit dem Thema ja nie fertig. Ja. Es gibt ja, wenn wir in unsere Bibel hineinschauen, große Bereiche, große lehrmäßige Bereiche. Ja. Was wir oft hören, und das ist auch ganz wichtig, ist natürlich die Lehre der Gemeinde. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ein zweiter wichtiger Punkt ist die Lehre, was die Dinge der endzeitlichen Entwicklung, ja, die Prophetien und so weiter, alles das, was Gottes Wort zu Israel, zu den Entwicklungen in der Endzeit sagt, das ist ein großer Schwerpunkt. Aber es gibt eben auch die Lehre über unseren Herrn Jesus Christus und die ist eben für uns auch ganz essentiell, damit wir einfach verstehen, wer unser Herr und Heiland und unser Retter ist. Und in diese Kategorie fällt heute so ein bisschen, ja, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Es ist ja die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus ist ja ein Ereignis, eine Tatsache, ein Wunder letztendlich der Liebe Gottes, die aber unsere alltäglichen Erfahrungen übersteigt. Niemand hat so etwas erlebt und es übersteigt auch bis zu einem gewissen Grad unseren menschlichen Verstand. Vieles von dem, was die Schrift uns dazu sagt, können wir nur im Glauben annehmen und im Glauben erkennen. Es offenbart uns am tiefsten eigentlich das Wesen Gottes, die Liebe Gottes. Ja, wenn wir an die Menschwerdung unseres Herrn Jesus denken, wenn wir sie mehr und mehr verstehen, erkennen wir automatisch auch die Liebe Gottes, die Liebe unseres Herrn, die letztendlich da am allergrößten, am allerstärksten zum Ausdruck kommt. Und mit Menschwerdung ist natürlich sein ganzer irdischer Lebensweg gemeint, ja, von der Geburt bis zum Tode am Kreuz. Gott wird Mensch. Dieses Geschehen ist für den natürlichen Menschen ein Märchen oder eine Torheit oder sogar ein Ärgernis. Für uns Gläubige aber ist es eben, wie gesagt, der größte Beweis der Liebe Gottes, Ausdruck seiner Weisheit, seiner Kraft und zugleich auch für uns zusammen mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi das Zentrum unseres Glaubens und unseres Bekenntnisses. Und du hast gerade den Vers gelesen, Manu, 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es ja, ich lese ihn uns nochmal, und groß ist, wie man bekennen muss, das Geheimnis der rechten Gottesverehrung. Ja, der Eusebeier, wir hatten ja in diesem Jahr den Timotheusbrief in der Bibelstunde, da sind wir des Öfteren auf dieses Wort, auf die Eusebeier, auf die rechte Gottesverehrung gestoßen. Er, Jesus, wurde geoffenbart im Fleisch, als gerecht erwiesen im Geist, er wurde von Engeln geschaut, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Ja, die rechte Gottesverehrung, aha, wieder da, gut, ist ein Geheimnis, sagt der Paulus hier, ja, und sie fußt auf dem nur im Glauben und im Heiligen Geist zugänglichen Verständnis der Person Jesu Christi, seinem Wesen und seines Werkes. All das steckt in diesem Geheimnis der rechten Gottesverehrung mit drin. Aber was bedeutet eigentlich ein Geheimnis? In der Bibel ist es vielleicht manchmal ein bisschen anders, ein Geheimnis, wie wir es so im Alltag verstehen. In der Bibel ist eigentlich ein Geheimnis eine Wahrheit, die im Neuen Testament geoffenbart worden ist, die im Alten Testament aber noch verborgen war. Ja, den Glaubenden wird ein Geheimnis im Neuen Testament geoffenbart. Es ist eigentlich gar kein Geheimnis mehr, es ist enthüllt, aber es war früher, eben zur Zeit des Alten Bundes, verborgen. Aber es gibt ja viele Geheimnisse in der Schrift. Es gibt nicht nur das Geheimnis der rechten Gottesverehrung. Das allergrößte Geheimnis, wenn man so will, ist Christus selbst. Der menschgewordene Sohn Gottes, der Gesalbte Gottes, so steht es in Kolosser 2, Vers 2. Er ist Gottes Geheimnis. Warum? Im Alten Bund, im Alten Testament, trat der Sohn Gottes ja nur verborgen in Erscheinung. Deshalb spricht der Messias durch den Propheten Jesaja in Kapitel 49, Vers 2 über sich als denjenigen, den sein Vater versteckt hält im Schatten seiner Hand. Ich lese uns mal den Vers vor, ihr seht ihn hier auch angeschlagen. Jesaja 49, Vers 2. Er, also der Vater, hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Ja, der Herr Jesus taucht im Alten Testament eben nur verborgen, versteckt auf. Aber, wie wir gleich noch sehen werden, er taucht auf. Und er wurde natürlich den Propheten geoffenbart, den Männern Gottes in den Prophezeiungen, die ja alle auf diesen kommenden Gesalbten, auf den Messias hingewiesen haben. Wenn wir uns ein bisschen mal hier so durchs Alte Testament bewegen, einen ganz kleinen Streifzug machen, dann schauen wir uns doch mal einige solche wichtigen Prophetien auf den Messias an. Da lesen wir von dem Samen der Frau und dem Zertreter des Kopfes der Schlange, 1. Mose 3, 15, da kommen wir nachher noch drauf. Wir lesen von dem Schilo aus Juda, den Ruhebringer, den König, der in Gerechtigkeit regiert, 1. Mose 49. Wir lesen von dem Stern aus Jakob, 4. Mose 24, auch das wollen wir uns noch anschauen nachher. Wir lesen von dem Propheten gleich Mose, 5. Mose 18. Wir lesen eben von dem Sohn, Gesalbten und König nach Psalm 2. Wir lesen von dem leidenden Gottesknecht vom Psalm 22, 69 und Jesaja 53, hatten wir ja erst letzten Samstag beim Daniel. Wir lesen von dem auserwählten Gottesknecht in Jesaja 42, dem Davidssohn im 2. Samuel 7, da wo der Bund mit David ja, der letztlich ein Bund, der auf den Messias abzielt, eingerichtet wird. Wir lesen von dem Spross in Jesaja 4, 3, Jeremia 23, 33, Sacharja 3. Wir lesen von dem Erlöser, dem Goel in Hiob 19. Wir lesen von der Weisheit, auch das werden wir nachher noch ganz kurz uns anschauen, in Sprüche 8, dem Immanuel. Wir lesen von dem Sohn der Jungfrau, Jesaja 7 und dem Herrscher in Jesaja 9. Wir lesen von dem geisterfüllten Reis Isais nach Jesaja 11, dem Eckstein in Jesaja 28, den König von Jesaja 32 und 33, dem Evangelisten, Befreier, Rächer und Tröster in Jesaja 61 und den zu Bethlehem geborenen Herrscher über Israel, Micha 5. Wir lesen von dem Todesverschlinger in Jesaja 25, hatten wir auch letzte Woche, und von dem Menschensohn in Daniel 7. All das ist nicht vollständig, nur mal ein ganz kurzer Überblick, wo überall der Herr Jesus Christus in den Propheten verkündigt und vorhergesagt wird. Wir können diese Stellen jetzt alle nicht lesen. Wie gesagt, 2, 3 werden wir uns noch ein bisschen anschauen. Aber aus ihnen wird deutlich, das Geheimnis Gottes umfasst also Jesus, und zwar hinsichtlich seiner Existenz vor seiner Menschwerdung, sein Kommen in diese Welt, sein Leben und Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und Erhöhung zur Rechten Gottes des Vaters, seine Wiederkunft und sein zukünftiges Reich, in dem er als König regiert. All das wird in diesen Stellen prophetisch angekündigt. Aber nicht nur die Prophetien weisen auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Er wird auch in seinen Handlungen mit den Vätern und an seinem Volk Israel sichtbar. Denken wir nur an den Felsen, der das Volk Israel während der Wüstenwanderung begleitet und seinem Volk Wasser gab. Der Paulus sagt dann, der Fels aber war der Christus. Und dann wird Jesus in den Lebensführungen der Gläubigen des Alten Bundes deutlich sichtbar. Sie alle schatten den kommenden Messias auf die eine oder andere Weise ab. Wenn wir an unser Jahr hier denken, zurückdenken, können wir zum Beispiel uns an zwei Dienste erinnern, die wir dieses Jahr gehört haben. Die Josefsgeschichte in prophetischer Schau, das war glaube ich im Mai, und im Juli Simson als Christusdarsteller. Ja, die haben sich genau damit beschäftigt, wie der Herr Jesus in den Lebensführungen Einzelner im Alten Testament zum Ausdruck kommt. Und so sehen wir, die ganze Bibel, das ganze Alte Testament weist auch auf Jesus oder ausschließlich auf Jesus Christus hin. Er selbst sagt ja, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Was jetzt die Menschwerdung betrifft, da finden wir eben auch dann im Alten Testament zahlreiche Hinweise, die darauf hindeuten. Bevor wir diesen aber nachgehen, das wollen wir an zwei, drei Beispielen machen, wollen wir ganz an den Anfang zurückgehen. Es geht hier um die sogenannte Präexistenz Christi. Ja, was und wie war der Herr Jesus? Er war schon immer da, aber wie war er da, bevor er Mensch geworden ist? Ja, bevor Zeit überhaupt da war, und das ist ja, was wir uns mit unserem Verstand nicht vorstellen können, ja, eine Zeit ohne Zeit, ja, das ist für uns nicht möglich. Bevor Zeit geschaffen war, war der Herr Jesus schon da. Deswegen beschreibt ihn ja Johannes in seiner Einleitung, in seinem Prolog, als das Wort Gottes, das von Anfang an, das heißt vor aller Schöpfung war und das eben auch Fleisch dann wurde. Wir alle kennen diese bekannten Verse. Und der Johannes verwendet in seinem Prolog, in seinem ersten Kapitel, in dieser Einleitung, die einfachsten Wörter des ganzen Neuen Testaments. Ja. Und doch sind sie von allergrößter Tiefe. So heißt es hier im Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Oder dieses. Alles Geschaffene hat ja einen Beginn. Ja. Nicht aber der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Gott, Yahweh, bedeutet ja der Seiende und der Unwandelbare. Ja, da kommt in dem Namen kommt schon diese Zeitlosigkeit und aber auch gleichzeitig die Unveränderlichkeit seines Wesens zum Ausdruck. Also überall da, wo wir Yahweh lesen, dürfen wir an den ewig Seienden und an den Unwandelbaren denken. Und nicht nur Gott, der Vater, war schon immer, auch Jesus war schon immer. Immer. Ja, ohne Anfang, ohne Ende. Aber, so haben wir es ja jetzt auch in dem Lied gesungen, wer auf den Text geachtet hat, da kam das schon vor, er stand dem Vater noch nicht als zweite Gottperson von Anfang an gegenüber. Gott war damals, und es ist eben wie gesagt schwierig, von damals zu sprechen, weil es ja vor der Erschaffung der Zeit war, Gott war zu diesem Zeitpunkt, ich verwende jetzt trotzdem mal das Wort Zeit, alles in einem. Der Sohn war im Vater. Aber dann kam eben der Tag, wie gesagt, wir können es nur menschlich ausdrücken, wo der Vater den Sohn aus sich selbst herausgestellt hat, zu seinem Gegenüber gemacht hat. Und wir alle kennen ja diesen Vers, Psalm 2, Vers 7. Da spricht der Sohn, lass mich kundtun den Ratschluss des Herrn, den Ratschluss Jahwes. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Der Johannes spricht dann im Kapitel 1 ja von dem einzig Gezeugten, ja, oft übersetzt mit eingeboren, das ist aber für unsere Ohren natürlich etwas schwer zu verstehen heutzutage, einzig gezeugt, einzigartig. Ja. Das ist hier passiert. Der Vater stellt den Sohn aus sich heraus. Jesus ist also, und das ist ganz entscheidend, wie wir dann im zweiten Teil auch sehen werden, heute nicht, Jesus ist also kein geschaffenes Wesen, sondern der gezeugte Sohn, besitzt göttliches Wesen, ist Gott und steht damit weit über allen geschaffenen Wesen. Auch das Alte Testament bezeugt diese Tatsache, aber eben versteckt. Welche Tatsache? Die Existenz des Sohnes Gottes. Einen ersten Hinweis finden wir im hebräischen Wort für Elohim. Im Allgemeinen wird Elohim als ein plurales Nomen mit der maskulinen pluralen Endung im, Elohim, gesehen. Ja, also in dem Wort steckt schon Pluralität. Weil, es gibt Schriftstellen, die es auch zeigen, genau das gleiche Wort Elohim, das in 1. Mose 1, Vers 1 verwendet wird, wo es ja heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, im Anfang schuf Elohim, wird ja hier für den einzig wahren Gott benutzt, findet sich ebenso in 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter da definitiv im Plural, neben mir haben. Und in 5. Mose 13, Vers 3, lasst uns anderen Göttern nachlaufen. Ja, da steht Elohim für Plural, während hier 1. Mose 1, Vers 1 eben auch Elohim im Plural verwendet wird. Das Wort deutet eben schon auf eine Pluralität Gottes hin. Ist noch kein endgültiger Beweis, aber wir schauen uns hier noch ein paar andere Sachen an. Weitere Hinweise finden sich auch, wie Gott spricht, gleich im ersten Kapitel der Bibel. Dort heißt es ja, 1. Mose 1, 26, das habe ich uns wieder mitgebracht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Ja, auch da sehen wir Pluralität. Aus Sicht des Neuen Testaments wissen wir, warum hier das Wort uns steht. Im Kolosserbrief Kapitel 1 lesen wir ja dann davon, dass das All durch Christus geschaffen wurde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und im Hebräer 1, Kapitel 1, lernen wir, dass der Vater auch die Weltzeitalter, die Äonen, durch Jesus Christus gemacht hat. Dass er, der Herr Jesus, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. So steht es im Hebräer Kapitel 1. Durch sein Wort, er ist ja das Wort, wurde alles erschaffen. Gibt es ein technisches Problem? Ja. Hast du... Da muss man einfach nur einloggen. Ich logge mal schnell ein. Einfach neu starten, genau. In letzter Zeit ist es ein bisschen wackeliger, die Verbindung. Ich habe schon mal mich nach Alternativen umgeschaut. Vielleicht muss man dann nächstes Jahr dann mal was machen. So, schauen wir mal, ob es wieder geht. Lesen wir dabei mal Johannes 1, Vers 3. Da geht es ja um das Wort. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles wurde durch das Wort, durch unseren Herrn Jesus Christus geschaffen. Aber, wie schon gesagt, nicht nur der Kosmos wurde durch ihn erschaffen, eben auch nach Hebräer 1, Vers 1, die Zeitalter, die Äonen. Und so können wir sehen, Jesus war schon da, bevor es Zeit gab. Und er wird immer da sein und derselbe bleiben. So wie es ja auch der Hebräerbrief dann in Kapitel 13 so kostbar ausdrückt. Jesus Christus, gestern und heute, ist derselbe, auch für die Äonen. Ja, da sehen wir die Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er steht über allem, auch über den Zeitaltern. Doch zurück zum Alten Testament. Eine weitere Stelle, die interessant ist, ist Psalm 45, weil hier das Wort Elohim auf zwei Personen angewandt wird. Da heißt es, Psalm 45, Vers 6, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst, darum, und jetzt wird es eben spannend, hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Ja, hier ist die Sprache von zwei Göttern. Ja, da spricht der Psalmist über den Sohn und sagt, dein Gott, der Vater, hat dich deswegen, weil du Gerechtigkeit geliebt hast und Gottlosigkeit gehasst hast, darum hat dich dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl. Ja, da sehen wir, Elohim wird auf zwei Personen angewandt. Eine ganz wunderbare Prophezeiung auf den Messias, auf den Gesalbten. Und wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, ja, Jesus Christus heißt ja nichts anderes als Jesus der Gesalbte. Ja. Ist nicht irgendwie so ein jüdischer Begriff nur, sondern den führen wir auch im Munde. Ja. Immer wenn wir von Christus reden, sprechen wir von dem Gesalbten. Dann gibt es weitere Stellen, wo zum Beispiel erkennbar wird, dass eine Person der Gottheit klar von einer anderen Person der Gottheit unterschieden wird. Die vielleicht bekannteste Stelle, weil sie unser Herr ja auch selbst zitiert, ist Psalm 110. Spruch Jahwes für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Ja, das zitiert oder das sagt hier da David prophetisch voraus. Jahwe spricht in diesem Vers, in diesem Psalm, also hier zum Herrn, zum Adon, zum Herrn Jesus, zum Gebieter Davids. Spruch Jahwes für meinen Herrn, sagte David. Das heißt, Gott spricht zu seinem Sohn, den David wiederum seinen Herrn nennt. Weitere ähnliche Stellen sind zum Beispiel Sacharja 2, Vers 11 und Hosea 1, Vers 7. Hosea 1, Vers 7 habe ich noch auf der Folie. Da heißt es, aber über das Haus Juda erbarme ich, Gott, mich und rette sie durch Jahwe, ihren Gott. Ja, auch eine ganz faszinierende Stelle. Und der Sohn auch deutlich zum Ausdruck. Und dann auch wir rettet, nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter, ja, sondern letztendlich durch den wiederkommenden Messias und durch seinen Geist, den er ausgießen wird auf sein Volk. Und dann Sprüche 8. Es spricht der, der die personifizierte Weisheit Gottes ist, also unser Herr Jesus Christus. Lesen wir mal einige Verse aus Sprüche 8. Jahwe besaß mich im Anfang seines Weges vor seinen Werken von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte, und den Beginn der Schollen des Erdkreises. Als er die Himmel feststellte, war ich da. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Werkmeister bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend alle Zeit, mich ergötzend auf dem bewohnten Teil seiner Erde, und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Ja, Christus ist Gottes Weisheit, welche die Welt in ihrer Weisheit nicht erkennt. Das Kreuz ist der Welt eine Torheit, die Glaubenden aber erkennen darin den höchsten Ausdruck der Liebe Gottes und den höchsten Ausdruck der Weisheit des Vaters und des Sohnes, der wiederum in seiner Weisheit die Weisheit der Welt zunichte macht. So lesen wir es ja im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Im Kreuz wird uns den Glaubenden Christus zu Gottes Kraft und zu Gottes Weisheit. Christus ist die Weisheit Gottes in Person. Und deswegen spricht diese Weisheit dann auch in den Versen 35 und 36, wer mich die Weisheit findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von Jahwe. Wer mich aber verfehlt, tut sich Gewalt an. Und jetzt kommt ein ganz eindrücklicher Vers und gleichzeitig so wahr, alle, die mich hassen, lieben den Tod. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und im englischen Sprachgebrauch gibt es ja dieses, bei uns nicht so, aber es gibt ja dieses Wort Todeskult, und es wird häufig eben auch für das angewendet, für die Feinde Israels, ja, für das, was im Gazastreifen passiert, dass das buchstäblich eine Art Todeskult ist. Ja. Sie lieben den Tod mehr, als dass sie ja, in Frieden leben wollen. Und da sehen wir, wie dämonisch das Ganze eben durchdrungen ist, und letztendlich ist es ja der Hass auf diesen Herrn. Ja, alle, die mich hassen, lieben den Tod, den sie natürlich in Verbindung mit den Juden hier dem jüdischen Volk gegenüber äußern. Ja. Aber letztendlich hassen sie den Herrn Jesus. Satanisch inspiriert natürlich. Und auch nur so lange, bis der Herr ihnen die Augen öffnet. Wir schließen diesen Punkt ab. Der Sohn war von Anfang an beim Vater, war im Schoß des Vaters, Johannes 1,17 steht es zum Beispiel auch, war Gott hinsichtlich seines Wesens und seiner Eigenschaften seiner Allwissenheit, seiner Allmacht, seiner Unvergänglichkeit und seiner Unsterblichkeit und noch viele weitere Eigenschaften und hatte eine unvorstellbare Herrlichkeit, ja, unvorstellbar für uns Menschen. Davon lesen wir zum Beispiel in Johannes 17, Vers 5 von dieser Herrlichkeit. Und all das schon bevor die Welt, der Kosmos und die Zeitalter waren. Wir sind ja an dem Punkt, wo taucht der Herr Jesus im Alten Testament auf? Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist. Es ist der Engel Jahwes. Der taucht ja immer wieder auf im Alten Testament, der Engel des Jahwes. Und viele Gläubige fragen sich, und das schon seit vielen hundert Jahren, was hat es eigentlich mit diesem Engel Jahwes auf sich? Das ist an sich ein eigenes Thema und wird sehr kontrovers gesehen und diskutiert. Wenn man aber all die Stellen, an denen der Engel Jahwes auftritt, untersucht, sieht man, dass der Engel Jahwes zum Beispiel sich immer selbst mit Gott identifiziert und auch Anspruch auf alle Vorrechte Gottes erhebt. Und die Menschen, die mit ihm in Kontakt kommen, sprechen davon, dass Jahwe selbst anwesend ist oder gewesen ist. Und doch kann kein Mensch und hat je ein Mensch Gott, den Vater, gesehen. So lesen wir es ja in Johannes 1, Vers 18 oder 1. Timotheus 6, 16. Wir hatten es kürzlich ja auch erst in der Bibelstunde. Die Frage, wer ist also der Engel Jahwes, kann durchaus beantwortet werden, dass sie es mit dem Sohn Gottes zu tun haben. Ich persönlich bin davon überzeugt, unter anderem folge ich damit auch Heinz Schumacher und Karl Geyer, dass der Engel Jahwes eine Christophanie, also eine Erscheinung des Herrn Jesus vor seiner Menschwerdung in einer ersten Stufe der Selbstentäußerung ist. Er nahm die Gestalt eines Boten und dienstbaren Geistes an und handelte im Auftrag Gottes. Ein Beispiel dafür werden wir uns noch ansehen. Jetzt so in diesen Sätzen formuliert, ist es nicht besonders eindrücklich, aber wer sich für das Thema interessiert, geht mal all die Stellen durch, wo der Engel Jahwes auftritt. Also der Engel Jahwes, ein weiterer Punkt, wo der Herr Jesus sich offenbart. Und dann kommen wir zu den Prophetien, die das abschatten. Und die allerwichtigste, die allererste, das, was man auch das Proto-Evangelium nennt, ist ja der Same der Frau. Dass Gott Mensch werden würde, finden wir eben schon auf den ersten Seiten der Bibel vorhergesagt. Es hat damit zu tun, dass ja der erste Mensch, Adam, ungehorsam wurde und durch seinen Ungehorsam die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod. Die Folge, der Tod ist zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben, Römer 5, 12. Ab diesem Zeitpunkt stand und steht jeder Mensch unter dem Gesetz der Sünde und des Todes zum Sterben, ohne Möglichkeit, selbst daran etwas zu ändern. Aber Gott gab Eva, die ja durch die Schlange Satans betrogen wurde, eine wunderbare Verheißung bezüglich eines Nachkommens der Frau. In 1. Mose 3, 15 spricht Gott zur Schlange: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wenn die Sünde nicht in die Welt eingedrungen wäre, hätte es niemals die Notwendigkeit für einen erlösenden Nachkommen gegeben. Gott verflucht die Schlange nach dem Fall, den sie verursacht hat, und erklärt Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau. Diese Feindschaft soll sich bis auf den Samen der Frau und der Schlange erstrecken. Der Same der Frau bezieht sich natürlich auf unseren Herrn Jesus Christus, den Messias. Und der Same der Schlange wird einmal in endgültiger Ausprägung ja der Antichrist sein. Der Messias wird der Schlange Satan den Kopf zerschmettern. Dabei wird Satan es zwar zu Wege bringen, die Ferse des Messias zu verwunden, wird aber unfähig sein, seine eigene Zerstörung zu verhindern. Das Verwunden der Ferse des Messias fand wo? Bei Jesu Kreuzigung statt. Schmerzhaft, aber dank seiner Auferstehung nicht dauerhaft tödlich. Das Zerschmettern des Kopfes der Schlange begann mit Jesu Tod und Auferstehung, wie in Hebräer 2, Vers 14 bis 18 festgestellt wird. Seine endgültige Zermalmung steht noch aus und findet dann statt, wenn Satan in den am Ende des tausendjährigen Reiches nach dem letzten Aufstand gegen den Messias Gottes in den Feuersee geworfen wird. Da wird er dann endgültig entmachtet. Ja, davor wird er ja nochmal gebunden für 1000 Jahre und dann muss er nach Gottes Heiß dann noch einmal freigelassen werden. Aber dann wird er endgültig zerschmettert werden. Viele von uns haben ja als Kinder Dr. Thyssen gehört und in einem Beispiel beschreibt er auch, wie er da in Sumatra, wo es ja viele Schlangen gibt, auf Schlangenjagd war oder mit dabei war. Und da ist es auch so, wenn einer Schlange der Kopf zerschmettert ist, dann kann die eben mit dem Schwanz noch stundenlang, tagelang hier Gefahr aus oder geht noch Gefahr von ihr aus. Ja, und so ist das wirklich ein Bild auf den Satan. Er ist am Kreuz und durch Auferstehung besiegt, aber er kann und darf immer noch mit dem Schwanz sein Unwesen treiben. Das ist unsere Zeit, in der wir stehen und das merken wir auch alle. Aber der Tag kommt, wo er vollständig zertreten wird, wie der Paulus es einmal sagt, dass Gott in Kürze den Satan unter unseren Füßen zertreten wird. Der Tag kommt. Worauf es aber jetzt ankommt, hier in diesem Vers ist, diese erste messianische Prophezeiung erklärt, dass die Herkunft oder Abstammung des Messias nach einer Frau benannt werden wird und nicht nach einem Mann. Normalerweise wird ja in der Schrift die Abstammung über den Vater nachgewiesen. Mose zeichnet aber die Tatsache auf, dass beim Messias etwas in besonderer Weise ganz anders sein würde, was dazu führt, dass er seine Abstammung über die Mutter und nicht den Vater angibt. Also es ist etwas Besonderes, dass hier der Eva dieser Prophezeiung eines Nachkommens gegeben wird. Hier finden wir also einen ersten Hinweis, dass der Messias eine irdische Mutter, aber keinen irdischen Vater haben wird. Über diesen Umstand wird erstmal keine weitere Erklärung gegeben, bis zur Zeit des Propheten Jesaja. Wir alle kennen die Stelle. Er wird in Kapitel 7 prophezeien, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden und keinen menschlichen Vater haben wird. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau, Alma, das Wort meint eine unberührte junge Frau, also eine Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, und das hat eine wunderbare Bedeutung, Gott mit uns nennen. Gott mit uns. Gott wird Mensch. Genauso wie es einen Hinweis auf die Jungfrauengeburt gibt, zeigt dieser Vers auch an, dass der Messias eben, also wir sind jetzt wieder im 1. Mose, wir sind jetzt hier, Entschuldigung, Jesaja 7, dass der Messias eben ein echter Mensch sein wird. Der Messias, der Erlöser, wird eben kein Engel oder einfach nur göttlich sein, sondern wird ein Gottmensch sein. Seine Mutter ist menschlicher Natur, aber das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und jetzt wollen wir uns noch eine weitere Prophetie anschauen. Es geht um den Stern aus Jakob. Eine sehr frühe Prophetie, nicht aus dem Mund eines Gottesmannes, sondern aus dem Mund eines okkulten Astrologen, eines medianitischen Propheten, der in Petor in Mesopotamien lebte. Sein Name, wir alle kennen ihn, den Bileam. Er wurde von Balak, dem König von Moab, damit beauftragt, Israel zu verfluchen. Aber Gott zwang ihn, sein auserwähltes Volk zu segnen, anstatt es zu verfluchen. Bileam tat den Mund auf, wollte eigentlich Fluchesworte sprechen und in dem Moment kamen Worte des Segens über das Volk Gottes heraus. Viermal setzte Bileam an, viermal kamen Worte des Segens anstatt des Fluches aus seinem Mund. In seinem dritten Spruch lässt Gott ihn eine großartige Verheißung kundtun. Da sagt der Bileam, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs, zerschmettert alle Söhne Seths. 4. Mose 24, 17. Ein Stern aus Jakob tritt hervor. Sterne symbolisierten im Altertum Göttlichkeit. Ein Stern ist ein Symbol für einen Gott. Das sehen wir zum Beispiel in einer assyrischen Darstellung eines assyrischen Königs. Wir sehen das Zepter als Zeichen seiner Königsherrschaft und mit dem Finger weist er auf einen Stern, seinen Gott. In unserem Vers sieht Biliam eine Person in der Zukunft auftreten, einen Stern aus Jakob, also einen Gott aus dem Volke Israel, der die Königsherrschaft innehat und die Feinde Israels vernichten wird. Nichts anderes sagt Biliam in diesem Vers. Auch hier in dem Stern, in dem Gott aus Jakob, haben wir einen Hinweis darauf, der kommende König Israels wird auf der einen Seite irdische Wurzeln, auf der anderen Seite himmlische Wurzeln haben. In Offenbarung Kapitel 22 sagt unser Herr Jesus ja, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Wenn wir dann die Geschichte von Biliam weiterverfolgen, lesen wir, dass Biliam zurück an seinen Ort ging. Er nimmt die Prophezeiung eines Sterns oder über einen Stern, der aus Israel hervorgeht, der über Israel herrschen soll, mit nach Mesopotamien. Spätere Generationen von Astrologen haben diese Worte dann aufgezeichnet. Es gibt im Museum in Jerusalem oder in Jordanien, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, eine Schrift 130 vor der Geburt Christi, da ist das aufgeschrieben, die Prophezeiung Biliams und auch der Name Biliam. Und die haben danach Ausschau gehalten nach diesem Stern. Und so lesen wir dann auch von dem Geschehen einige Zeit nach der Geburt Jesu in Matthäus 2. Da heißt es ja dann, als aber Jesus zu Bethlehem, das war der eine Vers, Entschuldigung, jetzt mal wieder richtig. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, und jetzt kommt's, siehe, da kamen Weise vom Morgenland, also aus Mesopotamien, nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Also die haben über Jahrhunderte nach diesem Stern Ausschau gehalten und dann war er plötzlich da. Und dann wussten sie, dieser verheißene König aus Israel, der ist jetzt gekommen. Und jetzt wollen wir uns noch eine Begebenheit aus dem Leben Jakobs ansehen. Jakob bedeutet ja Fersenhalter, Beinsteller, Überlister. Und er war zu Beginn, wie wir alle, ein Mann des Fleisches, der auf seine eigene Klugheit und List setzte. Kein Mann des Glaubens und des Vertrauens. Obwohl ja Jakob der Verheißung nach Erbe war und Gottes Segnung auch auf selbstsüchtige Weise schätzte, suchte er diese nicht durch Glauben, sondern er versuchte sie, sich selbst auf böse und hinterhältige Weise ja zu eigen zu machen. Wir alle kennen die Geschichte, wie er seinen Bruder Esau übervorteilte, als der einen riesen Hunger hatte. Wie er sich das Erstgeburtsrecht kaufte und dann, indem er durch Lüge und Betrug, zusammen mit seiner Mutter, den Segen von seinem Vater sich verschaffte. Einen Segen, der in Gottes Wegen mit Sicherheit ihm gehört hätte, wenn er eben im Gehorsam gewartet hätte. Gott aber war auch Jakob gegenüber treu und führte ihn Lebenswege, ja, Erziehungswege, die ihn dazu brachten, immer mehr nicht mehr auf sich, sondern auf seinen Gott zu vertrauen. Und eines Tages kam der Tag, an dem er seinem Bruder Esau begegnen musste. Und zweifellos quälte ihn sein Gewissen, denn er war höchst beunruhigt. Wir können ja alle die Geschichte, kennen wir alle und können wir auch nachlesen. Da geht diese Unruhe richtig hervor, die der Jakob vor dieser entscheidenden Begegnung mit seinem Bruder hatte. Er betet einerseits zu Gott um Hilfe und setzt aber gleichzeitig auch auf seine eigenen Pläne. Kennt ihr das? Ich glaube, wir kennen das alle. Er sandte Geschenke, um seinen Bruder zu besänftigen und teilt sein Volk in zwei Gruppen, sodass, falls eine von diesen geschlagen würde, die andere entkommen könnte. Menschlich, klug, ja, aber natürlich nicht im vollständigen Vertrauen zu Gott. Aber in der Nacht vor der Begegnung mit Esau geschieht etwas Mysteriöses. Lesen wir den Bericht aus 1. Mose 32, zumindest einige Verse. Und Jakob blieb allein zurück und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen, und er sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel, das heißt Streiter Gottes, Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, sage mir doch deinen Namen. Da sprach er, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Eine ganz mysteriöse Begebenheit, ein Ereignis. Ein Mann ringt mit Jakob. Wer ist dieser Mann? Es gibt in Hosea Kapitel 12 weitere Verse, die werden wir gleich noch anschauen. Da wird dieser Mann der Engel genannt. Der Engel, der Jakob seinen Namen nicht kundtat. Und trotzdem können wir erkennen, wer dieser Engel ist. Es ist dieselbe Person, die Abraham in Mamre erschien. Kapitel 18 lesen wir davon. Es ist der Engel Jahwes. Jakob kämpfte mit dem Engel des Herrn, also mit dem Herrn selbst. Das sehen wir auch daran, dass der Jakob dann sagt, im nächsten Vers, und Jakob gab den Ort, wo dieser Kampf stattgefunden hat, den Namen Pniel, das heißt Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Man kann es aber auch umgekehrt betrachten. Nicht Jakob rang mit dem Herrn, sondern der Herr rang mit Jakob. Er kam in jener denkwürdigen Nacht als Jakobs Feind und Gegner. Jakob gebraucht die gleichen fleischlichen Waffen, mit denen er in der Vergangenheit gegen Gott angekämpft hat. Er begegnet ihm in seiner eigenen natürlichen Kraft. Der Herr überwindet diese Hartnäckigkeit, indem er Jakobs Hüftknochen berührt und ausrenkt. Auf diese Weise legt er seine natürliche Kraft vollständig lahm und Jakob vermochte nun nicht mehr zu ringen. In seiner äußersten Schwäche und Hilflosigkeit konnte Jakob sich aber an den Herrn klammern und um seinen Segen bitten. Und genau darüber gibt uns Hosea 12 Licht dann. Da heißt es nochmal über den Jakob. Schon im Mutterschoß hat er seines Bruders Verse gefasst, das heißt seinen Bruder überlistet, und in seiner Manneskraft mit Gott gerungen. In seiner Manneskraft, in seiner eigenen Kraft. Er hat mit dem Engel gerungen und die Oberhand behalten. Und er hat geweint und ihn um Erbarmen angefleht. Im Bethel, das ist dann eine Begebenheit später, hat er ihn gefunden und da selbst mit ihm geredet. Mit wem hat er geredet? Vers 5, nämlich Yahweh, der Gott der Herrscher, dessen Name Yahweh ist. Jakob, haben wir ja gelesen, bekommt einen neuen Namen. Eben Gotteskämpfer oder der mit Gott kämpft oder für den Gott streitet. All das steckt in dem Wort Israel drinnen. Etwas Entscheidendes ist in seinem Leben passiert. Er hat eine wichtige Lektion gelernt. Auch in unserem Leben muss der Herr hin und wieder schmerzvoll eingreifen, sich uns in den Weg stellen, damit wir endlich lernen, nur auf seine Kraft, nur auf seine Gnade zu vertrauen. Wer kennt das nicht, wenn er in sein eigenes Leben hineinblickt? Am Ende seines Lebens spricht Jakob dann in 1. Mose 48 von dem Gott, der ihn in seiner Treue allezeit geweidet hat und von dem Engel, der ihn von allem Übel erlöst hat. Aber hier in Hosea 12 lesen wir auch, wie in 1. Mose 32 davon, dass Jakob die Oberhand behalten habe. In 1. Mose 32 heißt es ja, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Obwohl er weinte und flehte, wurde er gleichzeitig von Gott zum Sieger erklärt. Wir fragen uns, wie kann es sein, dass Jakob mit Gott selbst gerungen hat und siegte? Wie kann ein Mensch gegen Gott siegreich sein? Das ist nur möglich, weil Gott sich hat besiegen lassen, freiwillig schwach wurde und sich so von einem Menschen besiegen, in Anführungszeichen, ließ. Wir fragen uns weiter, warum, wozu, was ist der Sinn? Die Antwort haben wir im Text ja schon gelesen, um zu segnen. Damit er Jakob segnen konnte, der ja sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gott wurde ganz schwach, um segnen zu können. Diese Tatsache ist eine großartige Vorschattung auf den freiwilligen Verzicht auf Herrlichkeit und Stärke, auf die Selbstentäußerung unseres Herrn. Als nämlich unser Herr in diese Welt kam, geschah genau dies. Und das ist unser letzter Punkt, die Selbstentäußerung unseres Herrn. Paulus beschreibt das ja so eindrücklich in Philipper Kapitel 2. Diese Verse wollen wir uns jetzt noch genauer ansehen. Philipper 2, 6, erster Teil. Er, Jesus, hatte sein Dasein in Gottes Gestalt. Das war der Ausgangspunkt. Er, Jesus, hatte sein Dasein in Gottes Gestalt. Ich habe hier im Text uns so ein bisschen wichtige griechische Wörter noch dazu geschrieben. Die kann man ja dann auch nachschauen, wenn es interessiert. Aber wenn hier von dem Dasein in Gottes Gestalt die Rede ist, dann drückt dieses Wort, dass er in dieser Gestalt war, dann drückt dieses Wort, das heißt hier Hypachon, das drückt aus, dass Jesus eben von Ewigkeit her diese Gestalt Gottes hatte. Ja, dass die immer schon da war. Und für das Wort für Gestalt heißt ja Morphe im Griechischen. Wir alles kennen das ja, kennen es auch aus unseren, viele Dinge, die wir jetzt da lesen, kennen wir aus physikalischen oder anderen technischen Begriffen. Ja, also wir in der Vermessung kennen zum Beispiel, oder in der Geologie, die Geomorphologie, die Gestalt der Erde. Ja. Also Morphe ist die Gestalt. Und in dieser Gestalt Gottes war der Herr Jesus. Ja, man kann auch sagen, seine Seinsweise, seine Form und Art hatte göttliche Wesensgestalt. Das sagt der Paulus hier in diesem ersten Vers. Er hatte sein Dasein in Gottes Gestalt. Dann geht es weiter, Vers 6. Er sah es aber nicht als einen unbedingt festzuhaltenden Raub an, Gott gleich zu sein. Jesus war Gott gleich. Das Wort Isos bedeutet gleich in Quantität und Qualität. Ja, auch wir kennen das Wort Iso in vielen technischen Begriffen, Isometrien und so weiter. Iso bedeutet gleich in Quantität und Qualität. Jesus war Gott gleich. Aber dieses Gleichsein mit Gott sah der Sohn eben nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Das heißt, als einen unveräußerlich kostbaren Besitz. Ja, so hat der Herr Jesus seinen Reichtum, seinen Wesenszustand in dieser Herrlichkeit, in dieser herrlichen Gemeinschaft mit dem Vater eben nicht angesehen als etwas, was man auf keinen Fall aufgeben kann. Im Gegensatz zu uns, wie sehr hängen wir doch oft an unseren armseligen, materiellen oder uns geschenkten Fähigkeiten. Ja? Wie sehr fällt es uns schwer, irgendeinen Plunder abzugeben. Und der Herr Jesus, der alles gehörte, der sah es nicht als einen unveräußerlichen Besitz an. Was gehört ihm alles? Die ganze Schöpfung gehörte unserem Herrn Jesus. Ja? Einem Schöpfer gehört die Schöpfung. Aber auch seine himmlische Herrlichkeit und natürlich an allererster Stelle die direkte Gemeinschaft im Lichte von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater. Und all das sah er als etwas an, das er bereit war, freiwillig aufzugeben, und zwar um unseretwillen. Er verzichtete auf seine göttlichen Vorrechte, er legte sie ab und unterwarf sich der Führung des Heiligen Geistes. Das ist nur ein Beispiel, wollen wir im zweiten Teil ein bisschen genauer anschauen. Er legte alle Reichtümer ab. Als Mensch kam er in einer armen Familie zur Welt und blieb auch arm. So sagte er zum Beispiel einmal, dass er im Gegensatz zu den Tieren nicht einmal etwas habe, wo er das Haupt hinlegen konnte. Matthäus 8, Vers 20. Er tat dies alles um unseretwillen. Und deshalb sagt der Paulus in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, und das ist ein Reichtum, den wir uns gar nicht vorstellen können, um unseretwillen oder um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Was für ein wunderbarer Vers, was für ein großartiger Zusammenhang, was für eine Liebe, die wir hier erkennen dürfen. Dann gehen wir weiter in Philipper 2, Vers 7. Er beraubte vielmehr sich selbst, wobei er die Gestalt eines Knechtes annahm. Er beraubte vielmehr sich selbst. Niemand konnte ihm diese Herrlichkeit nehmen. Er beraubte sich selbst, er entleerte oder er entäußerte sich selbst. Das heißt dieses griechische Wort kenuo. Und deswegen nennt nennen die Theologen diesen Vorgang auch die Kenosis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, er entleerte und er entäußerte sich. Er gab seine Gottgleichheit freiwillig auf, indem er die Gestalt, hier wieder Morphe, eines Knechtes annahm. Ja, wir alle kennen ja die Prophezeiung im Jesaja über den Knecht des Herrn, und der ist er geworden. Wir können bei dieser Knechtsgestalt aber auch an seine erste Erniedrigung in die Daseinsform Engel Jahwes zum Beispiel denken. Auch das wäre ein legitimes Verständnis. Aber dabei blieb es ja nicht. Er erniedrigte sich noch weiter und wurde eben der gehorsame Knecht Jahwes als Mensch, als wahrer Mensch. Und davon lesen wir jetzt im nächsten Vers oder im nächsten Teil. Dem Menschen gleich wurde. Da müssen wir den ganzen Zusammenhang nochmal lesen. Er beraubte vielmehr sich selbst, wobei er die Gestalt eines Knechtes annahm und dem Menschen gleich wurde. Und da steht dieses Wort Homoioma, ja, nicht mehr das Wort Iso, sondern Homoioma. Gleichheit, aber nicht Identität heißt dieses Wort. Gleichheit, aber nicht Identität. Und das ist ein wunderbarer Unterschied zu dem gleichen Qualität und Quantität von vorher. Der Herr Jesus wurde ganz Mensch, dem Menschen gleich, ja, aber nicht hinsichtlich ihrer Identität. Warum? Er blieb auch als Mensch heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern, so beschreibt es der Hebräer 7, Vers 26. Er kannte keine Sünde und konnte dadurch sich selbst als das makellose Opfer für die Sünde und für die Sünder hingeben. Ja, das ist der Unterschied. Deswegen steht hier ein anderes Wort. Er wurde wahrer Mensch, aber eben nicht gleich hinsichtlich unserer Sünde. Und sich in der äußeren Erscheinung wie ein Mensch erzeigte. Ja, in seiner äußeren Erscheinung, in seiner äußeren Form, in seiner Erscheinungsweise war er wie ein Mensch. Er war nicht von einem Menschen zu unterscheiden. Er kleidete sich, sprach, aß, trank und schlief wie ein Mensch. Die Entäußerung Christi, und das ist eben auch wichtig, bedeutet aber nur eine Änderung seiner äußeren Form, nicht eine Minderung seiner Göttlichkeit. Unverändert blieb sein göttliches Wesen bestehen. Auch da wollen wir uns beim nächsten Mal ein paar Verse anschauen, wo wir ganz genau sehen, dass das so ist. Einmal nämlich nahm der Vater ja den Schleier weg. Wir alle kennen die Begebenheit, als Petrus, Jakobus und Johannes mit ihrem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren und die Stimme Gottes sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn. Und dieses Ereignis war so eindrücklich, dass sowohl Petrus in seinem Brief als auch Johannes in seinem Evangelium darauf Bezug nehmen, auf diese kurze Schleierwegnahme. Der Johannes schreibt darüber: Und der, der das Wort ist, wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf und wir schauten seine Herrlichkeit. Ja, da nimmt der Johannes Bezug auf dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung. Eine Herrlichkeit als das einzig Gezeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vereinfacht könnte man sagen, dass Jesus zu seinem göttlichen Wesen die Menschlichkeit hinzufügte und vorübergehend seine Herrlichkeit verschleierte, die ihm vorher zu eigen war, und auch freiwillig und zeitweise auf den Einsatz einiger göttlicher Eigenschaften verzichtete. Aber er blieb Gott. In Christus vereinigen sich Göttlichkeit und Menschlichkeit auf anbetungswürdige Weise. Aber dann geht es ja noch weiter. Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja, zum Kreuzestod. Zu seiner Selbstentäußerung kam noch die Selbsterniedrigung dazu. Er verzichtete auf alle Rechte und Ansprüche, auch auf alle Rechte als Mensch. Und er lernte so den Gehorsam gegenüber seinem Vater durch das, was er durch Sünderhände erlitt. In allem unterwarf er sich dem Willen des Vaters. Er wandelte in dem von Gott ihm vorgezeichneten Weg von der Krippe bis zum Kreuz. Nicht als ein Machthaber, sondern als ein unterworfener Knecht ging er seinem Pfad. Obwohl er über allen stand und alle ihm gehorchen mussten, lernte er jetzt den Gehorsam an dem, was er litt. Gehorsam zu sein war für ihn etwas Neues, denn Gehorchen geziemt sich nicht für Gott. wohl aber für den Menschen. Adam fehlte darin, der Mensch, Christus Jesus, aber war gehorsam. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Eine Tierkrippe war sein erster, ein Kreuz sein letzter Platz auf dieser Erde. Und das sagt ja der Herr Jesus auch immer wieder, so auch hier Matthäus 20, Vers 28, so ist ja auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er starb als Unschuldiger wie ein Schwerverbrecher am Fluchholz und führte so den Willen des Vaters aus. Der erste Adam wurde ungehorsam und das brachte ihn in den Tod. Christus hingegen war gehorsam bis zum Tod. Es war kein Tod, dem er wie wir unterworfen gewesen wären, denn der Tod ist ja der Lohn der Sünde und in ihm war keine Sünde. Nein, er starb freiwillig um unsertwillen und an unserer Stelle. Das Geschöpf möchte sein wie Gott und erhöht sich selbst und erhebt sich gegen Gott. Denken wir zum Beispiel an den Bericht in Hesekiel 28 über den Satan, den einst schirmenden Cherub. Denken wir an die Verführung der ersten Menschen durch die Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Denken wir an den Turmbau zu Babel. Oder heutzutage denken wir an das, was wir Menschen probieren. Denken wir an die KI, der Daniel hat es neulich angesprochen, in unseren Tagen. Und denken wir an die Prophezeiungen auf die Endzeit. Wie sehr wird da der Satan den Menschen dazu bringen, sich gegen Gott zu erheben. Es ist die Geschichte der ganzen gefallenen Schöpfung bis zur Wiederkunft Christi. Bei unserem Herrn ist es umgekehrt. Er erhöhte sich nicht selbst. Nein, er vollzog an sich die größte Selbsterniedrigung aller Zeiten. Mehr geht nicht. Gott verlässt die Herrlichkeit, nimmt Knechtsgestalt an, um an unserer Stelle die Strafe und das Gericht zu tragen. Welch ein überwältigender Beweis der Liebe Gottes, anbetungswürdiger Herr. Größer und deutlicher kann seine Liebe, seine Gesinnung nicht zum Ausdruck kommen. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, da kommt die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus am allergrößten zum Ausdruck. Und wenn wir jetzt in den Vers 5 zurückspringen würden, in Philipper 2, dann heißt es ja hier, und das darf uns immer wieder Ermahnung sein, diese Gesinnung sei auch in euch. Ja. Diese Gesinnung, die unser Herr Jesus Christus hier gezeigt hat, darf auch zunehmend unsere Gesinnung werden. Und wie weit bin ich doch oft von dieser Gesinnung noch entfernt? Von dieser von der Liebe Gottes geprägten Gesinnung. Wir kommen zum Schluss. Seine unvorstellbare Selbsterniedrigung, sein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz bleibt nicht ohne Folge. Wie sagte schon Jesaja, und wir haben es letzte Woche am Samstag gelesen und gehört, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was Jahwe gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Was für ein großartiger Vers. Auferstehung, Todesüberwindung und viele Söhne Gottes sind die gesegneten Folgen seiner Menschwerdung. Davon lesen wir dann auch im Philipperbrief Kapitel 2 in den Versen 9 bis 11. Wie der Vater seinen Sohn aus den Toten auferweckte und über alle Maßen erhöhte und ihm einen Namen verliehen hat, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. All das ist wunderbar, konnte aber heute nicht unser Thema sein. Heute stand im Mittelpunkt, dass der Vater und der Sohn schon vor den Äonen einen Plan gefasst hatten, in welchem Jesus wahrer Mensch werden sollte, um eine in Sünde und Tod gefallene Schöpfung zu erlösen und viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Das ist der Vers, den wir ganz zu Beginn gelesen haben, Hebräer 2, Vers 10. In einem zweiten Teil wollen wir, so Gott will, der Frage nachgehen, warum musste Jesus für dieses Werk zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch sein und warum wird diese Tatsache auch so angegriffen? Eine letzte Stelle für heute, Jesaja 9, Vers 6 zum Abschluss. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, nämlich der Sohn Gottes. Und die Herrschaft ruft aus seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wir wollen uns immer wieder neu darüber freuen, über den Wunder der Liebe Gottes, über das Licht Gottes, das in die Welt kam, um jeden Menschen zu erleuchten und in dem wir Menschen Heil und Rettung erfahren dürfen. Und ich möchte noch zum Abschluss die letzte Strophe aus dem Lied zitieren, die wir letzten Sonntag gesungen haben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben, hochgelobt sei er, der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben, dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod, selig, die ihm sich beständig ergeben, Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater, wir können immer wieder nur staunen, preisen und dich anbeten und dir danken für das größte Geschenk, das du uns Menschen gemacht hast, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um diese Welt zu erlösen von Sünde, Schuld und Tod. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg im Gehorsam gegangen bist. Und wir haben heute gehört, was es dich gekostet hat. Wir erkennen immer mehr und preisen und loben und beten dich dafür an, deine Liebe, die unser Denkvermögen über das, was wir fassen können, übersteigt. Aber du offenbarst sie in und durch deinem Wort. Und das schenke, dass auch diese Stunde, die wir jetzt heute hatten, dazu dienen darf, dass wir ein Stück mehr deine Liebe erkennen und dass auch deine Liebe ein Stück mehr in unserem Herzen regieren darf und wir solche werden, die einen eben solchen Denksinn an den Tag legen, unserem Nächsten gegenüber. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für dein großes Werk. Wir danken dir für all das, was du getan hast und noch tun wirst. Und wir danken dir, dass du uns erkauft hast. Wir loben und preisen dich, beten dich an und geben dir die Ehre und danken dir, lieber Vater, für deine große Gabe. Unaussprechlich groß. Lob und Dank sei dir. Amen. Amen.